Ja, das war gerade eine Posaune. Und die Posaune ist jetzt nicht zu Ehren von Fritz erklungen. Könnte man ja durchaus denken, er wird heute 70. Nein, das hat einen anderen Grund. Posaunen werden geblasen, wenn etwas Besonderes angekündigt wird oder wenn ein großes Ereignis beginnt. Das war früher so und das hat sich bis heute gehalten. Und genau darüber oder darum geht es heute. Ich setze meine Predigtreihe über die Offenbarung fort. Und ich habe ganz zu Anfang in meiner Predigtreihe mal gesagt, die Erde wird vom Himmel regiert. Und wenn im Himmel die Posaune erklingt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Ganz anders als hier auf der Erde. Wenn die Posaune erschallt, dann ist das ein begrenztes Ereignis. Aber im Himmel, dann hat das eine Bedeutung für die ganze Erde. Mit der Offenbarung gewährt uns Gott einen Blick in die Zukunft. Er zeigt uns das Ende der Welt. Wir sollen nicht davon überrascht werden, sondern wir sollen darüber Bescheid wissen, was dort geschehen wird. Er berichtet uns nicht jedes Detail, aber die Fakten, die für uns wichtig sind, die erfahren wir dort. Alles, was wir lesen in der Offenbarung, das wird auf jeden Fall geschehen. Das ist keine Option, wo Gott sagt, ja, ich könnte so machen, ich könnte so machen. Nein, er sagt, das wird so passieren. So hat Gott es geplant und er wird es zu seiner bestimmten Zeit auch umsetzen. Er greift massiv in das Weltgeschehen ein, um all dem Bösen in dieser Welt ein Ende zu setzen. Aber vor allem will er Menschen retten. Alle Menschen, die sein Hilfsangebot, das er angeboten hat, annehmen wollen, die will er retten. Das ist eine der Hauptbotschaften in der Offenbarung. Ich will Menschen retten. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus sterben lassen, damit wir als Menschen leben können und nicht vernichtet werden. Dieser Jesus ist von den Toten wieder auferstanden und er übernimmt in den letzten Tagen eine ganz entscheidende Rolle. Als das Lamm Gottes ist er als einziger würdig, die Siegel der Schriftrolle zu brechen, die das Ende der Welt herbeiführen. Heute lesen wir in der Offenbarung die Kapitel 8 und 9. Und ich fange mit Kapitel 8, 1 bis 5 an. Als das Lamm das siebte Siegel aufbrach, war es im Himmel eine halbe Stunde lang völlig still. Dann sah ich die sieben Engel, die zum Dienst für Gott abgestellt sind. Ich sah, wie ihnen sieben Posaunen gegeben wurden. Dann trat ein anderer Engel, der ein goldenes Räucherfass trug, an den Altar. Er bekam eine große Menge Weihrauch und sollte ihn zusammen mit den Gebeten aller Menschen, die Gott geheiligt hat, auf dem goldenen Altar darbringen, der vor dem Thron stand. So stiegen die Gebete der Heiligen mit dem Duft des Weihrauchs zu Gott auf. Und dann füllte der Engel das Räucherfass mit Glut vom Altar und schleuderte es auf die Erde. Da donnerte und dröhnte es heftig, es blitzte und die Erde bebte. Bis dahin, so lesen wir in den anderen Kapiteln, hatte Lobpreis und Anbetung den Himmel erfüllt. Gott, der Allmächtige, sitzt auf dem Thron und das Lamm, Jesus, steht vor dem Thron und alle Engel und auch die mächtigen Wesen, die Ältesten, beten die beiden an. Sie ehren sie und auch natürlich den Heiligen Geist. Sie ehren sie und der ganze Himmel erschallt voll Lobpreis. So ähnlich wie wir das eben auch gemacht haben, nur noch viel gewaltiger. Der ganze Himmel ist voll dem Lob Gottes. Und auf einmal ist es völlig still. die Ruhe vor dem Sturm, ehrfürchtiges Schweigen vor dem, was jetzt passiert, oder hält der Himmel vor Schreck den Atem an? Wir können es nicht genau sagen, aber wer das schon mal erlebt hat, dass eine Zeit lang Stille war, wenn wir jetzt im Gottesdienst eine halbe Stunde lang Stille hätten, dann würde sich jeder fragen, wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt? Ja, wer spricht jetzt? Was passiert jetzt? So, wir wissen nicht genau. Da liegt eine Spannung in der Luft und keiner weiß, was jetzt kommt. Und wir wissen auch im Himmel nicht ganz genau, was bedeutet diese Stille. Aber es liegt Spannung in der Luft. Und dann tauchen die sieben Engel auf mit den sieben Posaunen. Aber bevor sie in Erscheinung treten, bevor sie in Aktion kommen, taucht plötzlich wieder unsere Gebete auf. Wie schon ganz zu Anfang werden unsere Gebete in den Mittelpunkt gehoben. Und hier wird ein Bild gebraucht. Früher im Alten Testament hat Gott die Israeliten angewiesen, wenn sie ihn anbeten wollten, dann sollten sie eine Räucherpfanne nehmen und Weihrauch mit anderen Kräutern gemischt hineintun und das anzünden. Und dann würde Rauch aufsteigen. Und dieser Rauch hat gut geduftet. Und das war Anbetung für Gott. Sie haben damit Gott Anbetung gebracht. Und dieses Bild wird hier gebraucht mit diesem Räucherfass. Dort kommt dieser Weihrauch rein und unsere Gebete. Also unsere Gebete dienen dazu, Gott anzubeten, ihm Ehre zu geben. Und diese Gebete, die verhallen nicht ungehört. Manchmal haben wir so den Eindruck, unsere Gebete werden nicht gehört, weil die Erfüllung nicht sofort geschieht. Aber Gott hört unsere Gebete, er nimmt jedes unserer Gebete ernst und er hört darauf. Und zu seiner Zeit, wenn es Zeit ist, dann werden diese Gebete auch Wirkung haben und man wird sehen, was diese Gebete für bewirken. Gott hat uns eine riesengroße Verantwortung gegeben, indem wir beten können, indem wir ihn anrufen können, indem wir unsere Bitten vor ihn bringen können. Und er hört darauf. Er reagiert darauf. Es ist ihm nicht egal, ob wir beten oder nicht, sondern überall und immer wieder werden wir in der Bibel darauf hingewiesen, betet, betet, ruft den Herrn an, bringt ihm die Anliegen. Und er hört darauf. So, können mit unseren Gebeten das Weltgeschehen beeinflussen. Wir können den Arm Gottes bewegen, wenn wir beten. So, und wir müssen oder wir sollten diese Verantwortung auch wahrnehmen. Wir sollen sie nicht einfach liegen lassen, sondern nur wer betet, wird auch von Gott gehört. Nur wenn wir beten, werden diese Gebete auch in der Anbetung Gott dienen. Und Gott anbieten und werden etwas bewirken. Wir sind von Gott als Priester eingesetzt. Nicht mit Priesterrock und darum geht es nicht. Nicht um eine bestimmte Ausbildung oder Stellung innerhalb der Kirche, sondern Priester heißt, wir sind Mittler zwischen den Menschen, die Gott noch nicht kennen, und ihm, als dem allmächtigen Gott. Wir stehen dazwischen. Wir bringen in unseren Gebeten diese Menschen, die Gott noch nicht kennen, vor ihn und bitten ihn darum, dass sie zu ihm finden. Wir teilen das, was Gott uns sagt, ihnen mit. Wir stehen dazwischen und wir haben eine wichtige Verantwortung darin. Wir sollen für diese Menschen beten, die Gott noch nicht kennen. Wir sollen für sie beten und nicht in erster Linie für uns. Natürlich dürfen wir auch für uns beten, aber unsere Hauptverantwortung liegt darin, dass Menschen Gott finden, dass sie gerettet werden, dass sie erlöst werden. Und darauf wird hier Bezug genommen. Wenn wir dieser Verantwortung nicht gerecht werden, dann geben wir etwas Wichtiges, etwas Wertvolles, was Gott uns anvertraut hat, einfach aus den Händen. Wir lassen es einfach liegen. Wir nehmen unsere Verantwortung nicht ernst. Wir vergeuden unsere Möglichkeiten. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten diese Gelegenheit, diese Möglichkeiten wahrnehmen und beten. Wann immer wir Zeit haben, zusammenzukommen und für Menschen zu beten, damit sie zu Jesus finden. Was immer es auch bedeutet, dass das Räucherfass mit unseren Gebeten auch auf die Erde geworfen wird, das wissen wir nicht. Aber es löst etwas aus auf dieser Erde. Stimmen, Dröhnen, Blitz und Donner und ein Erdbeben. Es geschieht etwas. Also unsere Gebete haben Wirkung, haben Bedeutung. Offenbarung 8, 6 bis 13. Jetzt machten sich die sieben Engel bereit, die sieben Posaunen zu blasen. Nachdem der erste Engel die Posaune geblasen hatte, prasselten Hagel und Feuer mit Blut vermischt auf die Erde. Ein Drittel der Erdoberfläche und ein Drittel aller Bäume und alles Gras verbrannten. Nachdem der zweite Engel die Posaune geblasen hatte, wurde etwas ins Meer gestürzt, das wie ein großer brennender Berg aussah. Ein Drittel des Meeres wurde zu Blut. Ein Drittel aller Lebewesen im Meer starb und ein Drittel aller Schiffe wurde zerstört. Nachdem der dritte Engel die Posaune geblasen hatte, stürzte ein großer Stern vom Himmel herab, der wie eine Fackel brannte. Er fiel auf ein Drittel aller Flüsse und auf die Quellen. Der Stern hieß Wermut und machte ein Drittel von allem Süßwasser bitter. Viele Menschen starben an diesem verseuchten Wasser. Nachdem der vierte Engel die Posaune geblasen hatte, wurde ein Drittel der Sonne, des Mondes und der Sterne getroffen, sodass ein Drittel des Tages und ein Drittel der Nacht kein Licht mehr schien. Und dann sah ich einen Adler hoch am Himmel fliegen und hörte ihn mit lauter Stimme schreien: Weh denen, die auf der Erde leben. Weh ihnen, wenn die letzten drei Engel in ihre Posaunen stoßen. Weh ihnen. Die ersten vier Posaunen lösen unvorstellbar große Zerstörung und Schaden an. Und es ist müßig, darüber zu spekulieren, was es denn nun genau sein könnte, was das Ganze auslöst. Wenn es eintreten wird, dann werden wir es wissen. Diese Plagen, die hier beschrieben werden, erinnern uns an die Plagen, die Gott über Ägypten kommen ließ, weil sie sich weigerten, das Volk Israel aus ihrem Land ausziehen zu lassen. Da sind ganz ähnliche Parallelen da. Und später in der Offenbarung lesen wir, dass das Lied des Mose gesungen wurde. Das Lied des Mose ist ein Lied, was die Israeliten gesungen haben, nachdem sie befreit worden sind. Ein Befreiungslied. Das deutet darauf hin, dass diese Plagen dazu dienen, die Erde, die Menschheit zu befreien vom Bösen. Nur die Plagen, die wir aus dem Alten Testament kennen, sind nichts im Vergleich von der Größenordnung, nichts im Vergleich, was wir hier beschrieben sehen. Das hat vollkommen andere Dimensionen. Vor ein paar Tagen habe ich mit Ingrid auf unserer Terrasse gesessen, und zwar nachts. Wir wollten nochmal die Perseiden beobachten. So dunkler Nachthimmel, und ich habe so den Sternenhimmel angeguckt, und wir haben tatsächlich auch drei Perseiden noch gesehen. Aber da muss ich so dran denken, so, das ist so selbstverständlich, dass die Sterne da oben am Himmel sind. Das gibt so eine Sicherheit, so, wir können uns darauf verlassen, das ist alles da. Genauso wie die Sonne aufgeht und der Mond aufgeht. Es ist alles da. Es ist, sind Naturgesetze, die Gott gegeben hat, und die geben uns Sicherheit. Was ist, wenn das alles plötzlich weg ist? Wir haben genug zu trinken, wir haben genug zu essen. Das gibt uns Sicherheit. Zumindest in den meisten Ländern haben wir genug zu trinken. Das gibt uns Sicherheit. Wir können einkaufen. Worauf verlassen wir uns? Wenn das geschieht, was wir hier gerade gelesen haben, dann wird das alles in Frage gestellt. Wo ist dann noch Sicherheit? Da werden Menschen massiv verunsichert. Ein Drittel der Menschheit kommt um. Wie furchtbar. Und jeder hat Angst. Alles das, woran wir uns gehalten haben, was unsere Sicherheit ist, das ist auf einmal in Frage gestellt. So ein bisschen was haben wir gemerkt, als die Corona-Krise aufkam. Da wurden viele Dinge auf einmal verändert. Wir konnten uns nicht mehr auf alles verlassen. Wir mussten viele Dinge ändern und sind auch da verunsichert worden. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was hier geschieht. Das sind ganz andere Ausmaße, die über diese ganze Erde gehen. Woran können wir uns noch halten? Was gibt uns Sicherheit? All das, was uns jetzt Sicherheit gibt, Haus, Gehalt, Geld und so weiter, die Naturgesetze geben uns nur scheinbare Sicherheit. Daran können wir uns dann nicht mehr halten. Der Einzige, der da noch Sicherheit gibt, ist Jesus. Jesus herrscht, auch in der Zeit, auch wenn alles andere wegbricht, Jesus bleibt. Er herrscht, er hat die Kontrolle über das Ganze. Und wer an Jesus glaubt und sich an ihn festklammert, der wird in dieser Zeit auch keine Angst haben. Der kann sich an ihm bergen und in ihm bergen. Und das soll auch ein Weckruf für uns sein, die wir Jesus kennen. In der Bibel steht etwas darüber, dass in vielen die Liebe erkalten wird. In der letzten Zeit, weil so furchtbare Dinge geschehen. Wir sollen uns an Jesus klammern. Jesus ist der Einzige, der uns Sicherheit geben kann. Und wir sollen alles dafür tun und sollen uns selber auch überprüfen, wo liegt unsere Sicherheit, wo halten wir uns dran, was gibt uns Halt. Wenn es nicht Jesus ist, dann sollten wir unser Herz überprüfen und uns korrigieren. Das, was hier geschrieben steht, wird nicht schleichend passieren. Nicht so wie die Verschmutzung der Umwelt und so weiter, was schleichend geschieht. Ja, und die Prognosen sind durchaus da, dass es irgendwann ein Ende der Welt gibt. Aber das würde schleichend passieren. Was hier beschrieben ist, geschieht plötzlich, auf einmal. Aber es ist noch nicht alles. Es steht auch, wie denen, wenn sie das erleben, was die letzten drei Engel noch verursachen. Ich lese weiter in Offenbarung 9. Nachdem der fünfte Engel die Posaune geblasen hatte, sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gestürzt war. Dieser Stern erhielt den Schlüssel zum Schacht in den Abgrund und öffnete ihn. Da quoll Rauch heraus, wie von einem riesigen Schmelzofen und verdunkelte die Luft und die Sonne. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, die wie Skorpione stechen konnten und schwärmten über die ganze Erde aus. Doch es wurde ihnen verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen und anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen. Und zwar die Menschen, die das Siegel Gottes nicht auf der Stirn trugen. Töten durften sie diese Menschen zwar nicht, aber sie hatten die Macht, sie 5 Monate lang zu quälen. Die Menschen würden unerträgliche Schmerzen erleiden, wie durch den Stich eines Skorpions. In dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Heuschrecken sahen aus wie Pferde, die in die Schlacht ziehen. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, das wie ein goldener Kranz aussah, und ihre Gesichter glichen denen von Menschen. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie Löwen. Ihr Rumpf war wie mit eisernen Rüstungen gepanzert. Und ihre Flügel machten einen Lärm wie ein Heer von Pferden und Streitwagen, die in die Schlacht ziehen. Ihre Hinterleiber waren wie die Schwänze eines Skorpions geformt und mit Stacheln bestückt. Damit verursachen sie die Qualen, denen die Menschen 5 Monate lang ausgesetzt sein werden. Als König haben sie den Engel des Abgrunds über sich. Er heißt Verderber, auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollyon. Das erste Unheil, das der Weheruf angekündigt hat, ist vorüber, doch 2 weitere stehen noch bevor. Was ist das, was hier beschrieben wird? Hier werden massive dämonische Aktivitäten beschrieben. Ja, die Beschreibung ist von Heuschrecken und manches regt an zu deuten, was das eigentlich sein könnte. Da spielen, da sind Andeutungen drin, was wir uns vorstellen können, als wenn es militärisches Gerät wäre, was es zu der Zeit ja noch nicht in dieser Art und Weise gibt. Aber legen wir mal all diese Deutungen beiseite. Hier ist von Dämonen die Rede. Der Abgrund, von dem hier die Rede ist, das ist der Ort, an dem der Teufel und seine Dämonen weggesperrt sein werden im 1000-jährigen Reich. Das ist der Ort, wo sie sich aufhalten. Und dieser Ort wird geöffnet und sie kommen hervor. So, wir wissen, dass auch dämonische Aktivitäten in unserer heutigen Zeit passieren. Aber hier in einem ganz vollkommen anderen Ausmaß, es ist ein unvorstellbarem Ausmaß, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben. Aber hier wird auch beschrieben, dass sie nur die Menschen quälen dürfen, die das Siegel Gottes nicht hatten. Im Kapitel 7 haben wir davon gelesen, dass Gott Menschen mit seinem Siegel kennzeichnet, um sie zu schützen. Das sind diese berühmten 144.000, aber ich habe in der Predigt darüber ja auch schon gesagt, dass diese 144.000, ich halte das nicht für die absolute Zahl, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass es um Menschen geht, um alle Menschen geht, die Jesus ihr Herz gegeben haben, die an Gott glauben, die an Gott festhalten und die ihn als Erlöser und Erretter gesehen haben. So, und diese Menschen, die haben das Siegel Gottes und die können von den Dämonen nicht angegriffen und gequält werden. Welche Erleichterung, welche Erlösung. Aber alle anderen Menschen werden von diesen Dämonen gequält, massiv gequält. Sie wünschen sich den Tod, aber Sie sterben nicht. Es muss furchtbar sein, was die Dämonen ihnen antun. Aber das ist typisch für Dämonen, nicht nur für den König der Dämonen, den Verderber, der hier genannt wird, den Teufel, sondern das ist das, was der Teufel tut und auch was seine Dämonen tun. Das ist, was sie am liebsten tun, nämlich verderben und quälen. Das ist ihre Art, mit Menschen umzugehen. Aber auch das bleibt nicht das Schlimmste, sondern es kommt noch schlimmer. Nachdem der 6. Engel die Posaune geblasen hatte, hörte ich eine Stimme, die aus den 4 Hörnern des goldenen Altars zu kommen schien, der vor Gott stand. Sie sagte zu dem 6. Engel mit der Posaune: Lass die 4 Engel frei, die am großen Strom, dem Euphrat, in Ketten liegen. Da wurden die 4 Engel von ihren Fesseln befreit. Auf dieses Jahr, diesen Monat, diesen Tag, ja genau auf diese Stunde hatten sie gewartet, um 1/3 der Menschen zu töten. Sie verfügten über ein Heer von 200 Millionen berittenen Soldaten. Ich hörte, wie ihre Zahl genannt wurde. Und dann sah ich sie in meiner Vision. Die Reiter trugen feuerrote, violette und schwefelgelbe Brustpanzer. Die Köpfe der Pferde sahen wie Löwenköpfe aus und aus ihren Mäulern schossen Feuer, Rauch und Schwefel. Mit diesen 3 Waffen, dem Feuer, dem Rauch und dem Schwefel, töteten sie 1/3 der Menschen. Die tödliche Macht der Pferde geht sowohl von ihrem Maul aus, als auch von ihren Schwänzen aus. Denn diese Schwänze glichen Schlangen mit Köpfen, die ebenfalls Menschen angriffen. Das klingt nach militärischer Auseinandersetzung. Es erinnert mich so, die Beschreibung erinnert mich so ein Stück weit an Panzer. Aber auch das ist nur eine Deutung. Ob das wirklich so ist, lassen wir einfach mal dahingestellt. Hier ist auch vom Euphrat die Rede. Der Euphrat ist der größte Fluss in Vorderasien. Und er steht im Alten Testament als die Grenze, von der oder hinter der die Strafaktionen für Israel ausgingen. Dahinter liegt Babel, Babylon. Und aus Babel kam Nebukadnezar und hat das Volk Israel angegriffen und weggeführt, aus dem Land herausgeführt, als Strafe dafür, dass sie Gott ungehorsam waren. So, ob dieser Hinweis jetzt wirklich geografisch gemeint ist, das heißt, dass dieses Heer aus dem Osten kommt oder dass es einen Bezug hat darauf, dass es eine Strafaktion ist, das ist hier nicht eindeutig beschrieben, aber es könnte beides bedeuten. Für mich war bei diesen letzten beiden Ereignissen, die hier stehen, etwas anderes ist mir da aufgefallen oder ist mir deutlich geworden. Beide Dinge sind zurückgehalten worden. Sie sind nicht, sie konnten sich nicht von alleine einfach ausbreiten oder sind losgegangen, sondern sie sind zurückgehalten worden. Und für mich war so der Gedanke dabei, Gott hält das Böse in dieser Welt zurück. Er hält seine Hand darauf, dass das Böse nicht sich einfach ausbreiten kann und geschehen kann, wie es möglich wäre. Wir alle wissen, dass wir Menschen das Potenzial haben, Böses zu tun. Und wir sehen das in unserer Welt, dass überall Böses geschieht. Und auch in uns, die wir Jesus kennen, wir wissen, dass das Potenzial für Böses durchaus da ist. Wir wissen, dass Jesus uns davor bewahrt. Er hat uns ein neues Herz gegeben. Wir können das Böse kontrollieren oder er hilft uns, das nicht zu tun. Aber das Potenzial dafür ist vorhanden. Und wenn das Böse in dieser Welt freigelassen wird, dann geschieht das, was hier beschrieben wird. So, ich bin der Überzeugung, im Moment leben wir noch in dieser Gnade, dass Gott das Böse zurückhält. Wenn er es freilässt, dann geschieht dieses Chaos, dass ein Drittel der Menschheit stirbt und auch, dass die Dämonen freie Hand haben und Menschen quälen können, wie sie wollen. So, Gott führt, dadurch, dass er das Böse loslässt, führt er den Menschen vor Augen, was das Böse bewirkt. Was es bewirkt, ohne Gott zu leben. Wenn er seine Hand nicht darauf halten würde, was für ein Chaos auf dieser Welt geschehen würde. Also er macht deutlich, ihr braucht mich, ihr braucht mich. Ich bin derjenige, der euch retten kann, der euch erlösen kann. Wenn das Böse wirklich freie Hand hätte, dann geschehen unvorstellbar schlimme Dinge. So, er versucht im Grunde genommen auch dadurch, dass er dieses Böse loslässt, ähnlich wie im Alten Testament, dass er dieses Böse über die Menschen kommen lässt, sie noch einmal zur Umkehr zu bewegen, ihnen deutlich zu machen, sie brauchen Hilfe, sie brauchen Befreiung. Und das ist auch der letzte Abschnitt in Kapitel 9. Da wird auf diese Umkehr nochmal hingewiesen. Offenbarung 9, 20 und 21. Aber die Menschen, die diese Plage überlebten, waren nicht bereit, ihre Einstellung zu ändern. Sie hörten nicht auf, Dämonen anzubeten und sich vor Götterbildern aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz niederzuwerfen, die sie mit eigenen Händen gemacht hatten und die weder sehen noch hören noch gehen konnten. Nein, sie kehrten nicht um. Sie hörten nicht auf zu morden, sich mit okkulten Dingen zu beschäftigen, außerehelichen Sex zu haben und zu stehlen. leider all diese furchtbaren Ereignisse haben nicht dazu geführt, dass die Menschen ihre Einstellung Gott gegenüber geändert hätten. Sie waren so in ihrer Sünde gefangen und ihre Herzen waren so hart geworden, dass sie selbst darauf nicht reagierten. Aber Gott wirbt um jeden einzelnen Menschen. Noch ist Zeit, noch haben wir Freiraum. Und wer immer denkt, so, es müsste vielleicht erst all das geschehen, was in der Offenbarung beschrieben wird, diese ganzen furchtbaren Dinge, dass die Leute dann zur Besinnung kommen, dem sei dieser Vers anbefohlen, das wird nicht geschehen. Sie verhärten sich noch mehr. So, für uns alle soll das ein Hinweis sein, so, jetzt ist noch Zeit, auch wenn nicht alle Menschen wollen. Es gibt auch Menschen, die das ablehnen. Aber jetzt ist noch Zeit, Menschen zu retten. Und das ist unsere Verantwortung als Christen. Wir sollen alles dafür tun, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie von der Rettung hören, dass sie sich an Jesus wenden und in ihm das Heil finden und bewahrt werden. Bewahrt werden davor, dass sie am Ende verloren gehen. Und auch für uns. Das, was dort beschrieben wird, wird geschehen. Und ich habe eben schon mal darauf hingewiesen, in der Bibel steht, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Also wir müssen unser Herz überprüfen. Woran hängen wir? Was ist unsere Sicherheit? Woran halten wir uns? Wenn wir uns nicht an Jesus halten als Einzigen, er ist der einzige Erlöser, er ist der einzige Retter, wenn wir uns nicht an ihn halten, dann gehen wir verloren. Dann wird die Liebe erkalten und alle Hilfsangebote Gottes, wir ergreifen sie nicht mehr, weil wir es nicht glauben können, weil wir es nicht fassen können. So, jetzt ist noch Zeit, jetzt ist noch die Stille vor dem Sturm, vor dem Geschehen. Und wir sollten diese Stille nutzen, um unsere Beziehung zu Jesus zu klären und zu intensivieren. Und wer das heute Morgen gehört hat und sagt, so, ich habe Jesus noch nicht in mein Leben aufgenommen, ich habe noch nicht Ja gesagt zu ihm, ich habe noch keine Beziehung zu ihm. Ich sage dir, heute Morgen ist Zeit dazu. Du kannst dein Leben Jesus anvertrauen. Er ist der Erlöser. Er bringt dich dahin durch. Er ist der Einzige, an dem wir Halt finden und der uns dahin durchbringen kann. So, und ich lade dich herzlich ein. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann triff sie heute Morgen. Heute Morgen ist die Gelegenheit dazu, diese Entscheidung zu treffen. So, wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Und danach darfst du gerne nach vorne kommen und wir beten mit dir. Amen.